Egal ob U-Bahn oder Motorrad, Hauptsache es schmeckt, Staubwolken über den Spargelfeldern und warum sind zwei Müllwagen besser als einer? Das sind unsere Themen.
Hör mal, Härten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Härten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinem Kollegen Harald Landgraf.
Hallo, ja, schönen guten Tag.
Und André Pritzebel.
Hallo Stefan.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir sprechen heute natürlich wieder über alles, was in Härten relevant und diskussionswürdig ist. Und wir steigen da direkt wieder mit Gastro ein. Wir haben die letzten Male schon übers Essen geredet und jetzt bietet es sich einfach nochmal an. Und wir merken ja auch immer, dass das euch interessiert tatsächlich. Und es gibt jetzt schon wieder was Neues Gastronomisches in der Härtener Innenstadt, nämlich eine U-Bahn bzw. Subway, die Sandwich-Kette aus den USA. Und die hat jetzt in den Härtener Höfen eröffnet. Das mittlerweile dritte, vierte Ladenlokal. Ich habe den Überblick verloren.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es, glaube ich, das vierte.
Ja.
So Ernstings Family und Kramerschuhe haben den Anfang gemacht am 14. März. Soweit ich weiß, ist Beauty and Friends, ein Kosmetikstudio, auch schon offen. Und Subway hat am 1. April, kein Scherz, nachgezogen.
Ja, und die sind direkt am ersten Tag überrannt worden. Also wir haben ja unsere Redaktion direkt schräg gegenüber auf der anderen Seite des Kreisverkehrs in der Stadtmitte. Und als die Schule aus war, als das Gymnasium halt Schulende hatte, da sind ganze Herrscharen darüber gelaufen und standen bis draußen. Und aber die Leute im Subway, die haben das im Akkord einfach so weggearbeitet. Also Kollege Jochen, Hörer unseres Podcasts, kennen ihn ja, der war auch mittags einmal kurz da und sagte, das ging ratzfatz. Also er stand erst draußen, aber nach einer Viertelstunde war er wieder da mit zwei Sandwiches und war glücklich. Also die haben das gut hingekriegt.
Ja, Wahnsinn.
Und der Inhaber Sascha Lange, mit dem hatte ich gestern kurz gesprochen, auch nochmal, der war auch super zufrieden. Waren noch so technische Kleinigkeiten, dass diese Touchbildschirme nicht funktionierten. Da sagte er, ja, ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber ich habe keine Zeit, so viele Kunden. Ich kann mich nicht drum kümmern. Heute sollte eigentlich alles laufen. Lieferung kommt auch bald, also man kann sich dann auch Sandwiches liefern lassen tatsächlich. Es wurde auch schon gesagt, wer ein Firmenkunde ist, der kriegt dann sogar Rabatt und solche Sachen. Wir wollen da jetzt nicht großartig Werbung für machen, aber zumindest einmal sagen, worum es da geht. Ist auf jeden Fall schon mal wieder was Neues in der Innenstadt, auch wenn, muss man ja auch sagen, Subway nicht zum ersten Mal in Härten ist. Die gab es ja schon mal, für alle, die das nicht mehr wissen, an der Ecke zum Kaufland, das Ladenlokal, wo jetzt ein Akustiker drin ist, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, Akustiker, ja.
Genau.
Ja,
genau. Also in dem alten Gebäude des Hallenbades sozusagen, da waren die vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren oder so schon mal, allerdings auch relativ kurz. Das hat damals irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt der Inhaber, der ist frohen Mutes, der hat auch schon Erfahrung, der hat unter anderem in Buhr eine Filiale, in Bottrop, soweit ich weiß. Von daher, der weiß schon, was er tut und hat sich tatsächlich auch wegen des Gymnasiums, wegen des Busbahnhofs, der direkt nebenan ist und natürlich der Härtener Höfe und so weiter, diesen Standort ausgesucht und ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt.
Anscheinend, wenn der Andrang gestern schon so gut war. Ich hatte heute nur kurz Gelegenheit, einmal rüberzuschauen. Waren auf jeden Fall auch wieder Besucher da. Und du sagtest es schon, ich hatte auch schon die Gelegenheit, vor der Eröffnung mit Sascha Lange zu sprechen. Er führte auch direkt wirklich das Gymnasium an, das natürlich fußläufig da zu erreichen ist. Und ich würde sagen, Plan aufgegangen.
Ja, es ist ja auch mal schön, wenn so ein Laden in Härten funktioniert.
Definitiv.
Wir berichten viel zu häufig darüber, dass es nicht funktioniert. Ganz nebenbei haben wir jetzt auch gerade erst erfahren, Kodi zum Beispiel funktioniert leider nicht mehr, wird leider schließen müssen zum Juni. Also die machen jetzt noch 2 Monate und dann wird nur noch abverkauft und dann ist die Filiale dicht. Und dann haben wir an der Ecke Hermannstraße, Kurt-Schumacher-Straße, also direkt gegenüber von Subway, wenn man so will, Leerstand wieder. Hat aber andere Gründe, hat mit Härten jetzt nicht unbedingt so viel zu tun. Der Konzern hat an sich halt Probleme gehabt, aber das nur nebenbei. Kommen wir mal zu dem weitaus größeren Projekt in Härten. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen mal, Motor 59. Da geht's jetzt auf die Zielgerade zu, also so richtig, ne?
Erzähl mal. Ganz genau, und zwar das Riesenrestaurant Food Garage Motor 59 auf der ehemaligen Zeche Ewald. Ich war jetzt letztmalig vor 2 Wochen da und die Nachricht ist, um den 10. April herum wollen sie das Restaurant eröffnen.
Bin ich sehr gespannt. Zur Erinnerung nochmal an alle, das ist ein Restaurant für 700 Gäste, ist das ausgelegt, über mehrere Etagen mit mehreren Aufzügen für Essen und Geschirr und natürlich auch Personen, mit einer Dachterrasse, von der man aus halt über das komplette Gelände gucken kann, auf die Halde Hohewart und so weiter. Richtig ambitioniert, richtig viel Geld, was da reingesteckt worden ist und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann wird, wenn es eröffnet. Aber die wollen ja nicht direkt in die Vollen gehen, ne?
Nein, also geplant ist wohl ein sogenanntes Soft-Opening. Also das heißt, es werden vielleicht erstmal nur Teile des Restaurants eröffnet. Sollte der Andrang für die Küche zu groß sein, ist vielleicht mal für eine halbe Stunde auch Stopp, als dass die Leute sich dann erstmal nur Getränke bestellen können. Das ist jetzt alles noch nicht so ganz raus, aber du hast ja schon die Dimensionen angesprochen, richtig viel Geld. Also das heißt, die Betreiber Carsten Kubacki, Thomas Block und Humbert Sterzinger sagt, sie hätten da mehr als 10 Millionen Euro in den Umbau investiert. Definitiv. Allein seinerzeit die Maschinenhalle Nord auf dem ehemaligen Ewald-Gelände brauchte zum Beispiel ein neues Dach. Allein das hat mehr als 1 Million Euro verschlungen. Und um die rund bis zu 700 Gäste sollen sich wohl auch rund 140 Angestellte kümmern, Vollzeit, Teilzeit, Aushilfen. Aber allein diese Dimensionen zeigen, dass es jetzt kein x-beliebiges Restaurant, sondern wirklich ein Riesenprojekt, was da gerade realisiert wird.
Was ja auch nicht verkehrt ist, weil auf Zeche Ewald, auch das haben wir schon mal angesprochen, glaube ich, in der ersten Folge, hat natürlich jetzt durch den Revue-Palast ein Highlight verloren. Der musste ja leider schließen, weil es nicht mehr finanzierbar war. Und ja, da fehlte halt so ein Event-Ding und Gastronomie spielte ja auch eine Rolle. Man konnte ja auch was essen, während man die Shows sich angeguckt hat. Und ansonsten gibt es ja auf Ewald halt nicht so viel. Du hast eine etwas größere Bäckerei und du hast, glaube ich, zwei Street-Food-Trucks, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder ist es nur einer?
Ich meine, also die Motor 59 selber betreibt schon eine ganze Weile so einen kleinen Trailer, aus dem Essen verkauft wird. Wir dürfen allerdings natürlich nicht vergessen, den Biergarten Steelpark
Ewald. Genau.
Ja. Ist ein bisschen abseits, aber hat mittlerweile auch schon wieder die Saison eingeläutet. Aber das ist natürlich nur eine Geschichte, die nur bei gutem Wetter funktioniert.
Genau, zur Erinnerung einmal, wer es nicht kennt, der Steelpark, das ist so ein Gastrobetrieb, der aus Schiffscontainern zusammengebaut worden ist, nach einem Vorbild aus Amsterdam. Da gibt es so ein Café, Restaurant, Kneipe auch schon im Hafenbereich und das wurde hier in Herten auch realisiert und man hat halt ja alte Schiffscontainer, die da so in U-Form stehen und so ein bisschen versetzt miteinander. Teilweise kann man da, glaube ich, auch drin sitzen, ne?
Also, oder hat das noch nicht überdacht? Das war nämlich ursprünglich mal der Plan, glaube ich. Nee, das ist nicht so. Im Grunde genommen sind da einfach große Sonnenschirme. Deswegen ist der Steelpark auch nur bei wirklich gutem Wetter geöffnet, okay, weil eben eigentlich einfach keine Möglichkeiten zum drinnen sitzen bestehen.
Mhm. Aber es gibt da Sand und Liegestühle, ne? Kann man einen Sommer Ereignis hervorragend erleben.
Ich wollte gerade sagen, das ist im Sommer ist das ja herrlich dann. Also auch jetzt schon ist es natürlich ein bisschen kühl noch, aber es ist schönes Wetter. Ich weiß, hat noch nicht offen.
Doch, hat er schon. Ist mittlerweile schon geöffnet. Ja, so. Eben bei gutem Wetter, Sonnenschein, immer dann können sich die Leute da einfinden.
Das ist doch perfekt. Und das haben wir hier noch nicht so groß angesprochen. Es wird auch eine riesige Veranstaltung da noch geben, die sich auch nicht nur über einen Tag oder einen Abend zieht. Hat mit Fußball zu tun. Erzähl mal.
Ganz genau. Da müssen sich alle noch ein bisschen gedulden. Und zwar erst im kommenden Jahr bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird es da erstmals ein riesen Public Viewing geben. Das stellen die Härtener Frank Südfeld, bekannt von seinem Hof Bauer Südfeld in der Ried, und Dirk Lasatz, der gemeinsam mit seiner Frau den Kaiserhof betreibt, auf die Beine.
Das heißt, das sind Leute, die haben auf jeden Fall Erfahrung mit sowas. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist aber ein riesiges Projekt, schaffen die das, sondern denen würde ich das auch zutrauen. Wer bei Südfeld alleine schon mal die großen Veranstaltungen gesehen hat, wie gut organisiert die vor allen Dingen auch sind. Also ich finde, das funktioniert immer ziemlich gut bei dem.
Auf jeden Fall, ja, beispielsweise bekannter sind natürlich die Sachen Püttkultur in Mahl mit Comedians und Konzerten und Hofkultur ähnlich auch, Konzerte, Comedians, die er auf seinem Hof in der Ried macht. Also Frank Südfeld hat da Erfahrung, Dirk Lasatz beispielsweise organisiert seit vergangenem Jahr den Weinmarkt in der Härtener Innenstadt mit. und hat auch schon sein Fest im Revier, das meine ich über 2 oder 3 Tage jeweils an einem Wochenende auch in Herten stattfindet, auf die Beine gestellt. Also ich traue beiden zu, dass die das schon ganz gut auf die Beine stellen.
Aber es wird auf jeden Fall eine große Nummer, ne? Mit wie vielen Zuschauern rechnen die da?
Also Platz ist, meine ich, für 6.000 Fans bei den Fußballspielen.
Muss man das mal hinkriegen.
Auf jeden Fall.
Und ist eine schöne Kulisse, muss man auch sagen. Ist
ja
meiner Meinung nach auch ein bisschen sympathischer als jetzt das Große in Recklinghausen. Man muss ja so ein bisschen für die eigene Stadt auch werben. Aber ich finde, in Recklinghausen ist es immer so, es ist ein großer Platz. Man steht in der prallen Sonne die ganze Zeit und das war's dann. Und mehr ist da nicht. Ich finde so auf Ewald, das hat so von der Atmosphäre her ist das schon was anderes noch.
Es ist natürlich ein bisschen weiter abseits gelegen und allein die Haldenlandschaft bringt natürlich auch seinen Charme mit. Ich möchte jetzt die Kollegen in Recklinghausen da nicht in irgendeiner Form dissen.
Nein.
Die stellen da natürlich auch was Gutes auf die Beine und ich denke mal, dass Dirk Lasatz und Frank Südfeld auch schon ein bisschen dahin geschielt haben und sich da so ein bisschen Beispiel dran genommen haben. Aber beides kann ja gut parallel nebeneinander existieren und ich denke mal, Ewald hier, gerade in Herten ist einfach ein idealer Standort, um sowas auf die Beine zu stellen und zu realisieren.
Ja, zumal es ja auch gut erreichbar ist aus den anderen Städten. Also wir haben Gelsenkirchen direkt um die Ecke alleine schon. Ich meine, gut, die werden auch ihre Veranstaltungen haben, aber vielleicht will da auch nicht jeder unbedingt hin. Also Herten und gerade Zeche Ewald hat einen guten Einzugsbereich auch.
Na klar.
Also von daher wird das garantiert funktionieren und sicherlich auch eine schöne Sache werden. Und wir sind natürlich dabei. Da vielleicht auch direkt schon der Hinweis an euch da draußen. Wenn ihr uns nur zuhört, dann geht doch mal auf hertner-allgemeine.de. Da findet ihr nämlich alle Themen, über die wir hier sprechen, in aller Ausführlichkeit. Ihr findet auch noch andere Podcasts, ihr findet Livestreams ohne Ende, Berichterstattung natürlich über alles, was wichtig ist in Herten. Darüber hinaus exklusive Sachen zu Schalke, BVB. Ihr werdet da wunderbar versorgt und als Audio-Zuhörer könnt ihr exklusiv ein Probeabo 4 Wochen für 1 Euro nutzen. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Und wenn ihr uns schon seht, dann seid ihr schon Abonnenten. Dann vielen Dank dafür. Denn diesen Podcast gibt es auch als Video dann auf hertner-allgemeine.de. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Trockenheit, Spargel und das Wetter habe ich es jetzt mal überschrieben. Harald, du bist ja im Thema, was das Wetter angeht, wie es den Landwirten auch nicht gefällt, würde ich mal fast vermuten, weil es ein bisschen trocken ist. Erzähl mal, was hast du da rausgefunden?
Ja, trocken ist es natürlich nicht nur bei den Landwirten, sondern auf allen Wiesen, auf den Feldern sowieso und natürlich auch im Wald. Die Wasserwirtschaftsverbände haben mittlerweile ja auch gemeldet, dass der März einer der trockensten Märzmonate seit 1931 ist. Also der dritttrockenste Märzmonat, muss man dazu sagen. Und auch viel trockener als der Februar dieses Jahres. Die Tendenz nimmt auch nicht ab. Also es wird in den nächsten Tagen oder Wochen auch so weitergehen. Im ganzen März hatten wir nur 11 Tage überhaupt Niederschlag. Und das ist ein Bild, was sich nicht nur in Herten, also hier in der Region darstellt, sondern halt auch in ganz Deutschland. Ne?
Und du hast ja gerade schon gesagt, das betrifft nicht nur die Landwirte. Du hast ja letztens noch mit Matthias Klar gesprochen, dem Revierförster vom RVR, nicht LWL, um Gottes Willen. Und das Problem erstreckt sich auch auf die Wälder. Und da haben wir das Thema dann Feuer, Brandgefahr. Wie sieht's da aus? Ist im Moment auch nicht so angenehm.
Ja, genau. Also es hat ein Brandereignis tatsächlich im Schlosswald in Herten gegeben und das war vor 2 Wochen ungefähr, ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, und da wurde auch der Förster darüber informiert, so sah er sich auf jeden Fall dann auch in der Pflicht, das an die Presse zu geben und vor der Waldbrandgefahr mal ausführlich zu warnen. Man kann ja sowieso schon seit einigen Wochen ist es ja so, dass die Feuerwachttürme in der Hart schon besetzt sind. Das passiert immer dann, wenn Brandwarnstufe 3, das sind 3 von 5 Stufen, wenn die Stufe 3 erreicht ist, werden die Feuerwachttürme in der Hart besetzt. Und das zeigt ja eigentlich auch schon, dass der kleinste Funke oder eben eine glimmende Zigarettenkippe einen Waldbrand auslösen kann. Da passen die Leute dann natürlich dementsprechend drauf auf, ne?
Das muss man ganz klar sagen, ich bin selber auch Raucher, oute ich mich jetzt mal. Ich achte gerade an solchen Stellen immer darauf, ich nehme es dann zur Not mit einfach, wenn ich keinen vernünftigen Mülleimer finde, der jetzt noch einen Aschenbecher dran hat oder so. Deshalb, das darf man einfach nicht unterschätzen, wie schnell da richtig eine Katastrophe entstehen kann, einfach nur, weil irgendjemand seine Zigarette weggeschnipst hat. Das haben wir letztes Jahr im Schlosspark auch öfters gehabt, dass da so Kleinbrände waren, wo dann die Feuerwehr auch sagte, ja, die meisten sind vermutlich dadurch entstanden, dass die Leute unachtsam waren und einfach die Kippen weggeschmissen haben.
Genau, ich habe jetzt auch einige Medienberichte darüber gelesen und es ist halt so, dass die Trockenheit im Frühjahr wesentlich schlimmer ist als beispielsweise im Sommer oder im Herbst, weil einfach der ganze Boden, also die Restbestände im Wald, das Laub, die Fahne, die trockenen Reste anderer Pflanzen einfach wie Zunder brennen, sobald sie einen Funken bekommen. Und ja, es hat nur 10,2 Liter pro Quadratmeter im gesamten März in der Mitte, also im Mittelwert, geregnet. Und das ist einfach auch viel zu wenig.
Ja, definitiv.
Aber das, was eigentlich Sorge bereiten sollte, ist halt, dass es natürlich eine Folge des Klimawandels ist, ne? Und es wird auch nicht einfacher in der Zukunft. Wir müssen halt immer mit solchen Wetterereignissen rechnen. Das Jahr 2024 beispielsweise war eins der nassesten Jahre. Da hatten wir hier den Bauer Feldhaus, der das prognostiziert hatte und am Ende dann auch bilanziert hatte, dass die ersten 6 Monate des vergangenen Jahres mit die nassesten waren. Und der hatte da Schwierigkeiten in der Landwirtschaft, ne? Und dieses Jahr haben wir das Problem der Trockenheit. Das ist schon etwas, was nachdenklich stimmt.
Ja, zumal es ja auch immer so ist, es kommt ja nicht nur darauf an, wie groß die Regenmenge ist, die da runterkommt, sondern vor allen Dingen auch, wie verteilt sich das übers Jahr. Weil es bringt den Landwirten ja auch nichts, wenn es jetzt, weiß nicht, einmal im Monat richtig heftig und alles kommt auf einmal runter. Das bringt niemandem was, es muss konstant sein. Und das ist halt eine Sache, die sich durch den Klimawandel ja auch verändern wird und jetzt auch schon verändert. Ich meine, wir haben es ja jetzt oft genug gesehen mit irgendwelchen Fluten. Es kommt dann halt immer geballt und dicke und dazwischen hast du dann wieder Trockenperioden, was halt auch nicht gut ist. Also das macht der Landwirtschaft schon durchaus zu schaffen.
Ja, das ist nicht einfach. Aber immerhin ist die Wasserversorgung ja gesichert, weil in diesen Trockenzeiten muss man dann auch mal darüber nachdenken.
Ja.
Und da gibt es sogar ein Wasserversorgungskonzept, habe ich jetzt gesehen. Das gibt es seit Juni in Herten. Die Kommunen waren wohl verpflichtet, ein solches Konzept zur Wasserversorgung, also mit dem Stand und mit der Entwicklungsaussicht quasi ja parat zu haben, also so ein Konzept zu erstellen. Und daraus geht aber auch beruhigend hervor, dass wir hier gesichert sind. Also wir werden hier zum Glück von der Gelsenwasser AGO, habe ich eine Firma genannt, Entschuldigung, durfte ich nicht, am Halterner Stausee versorgt zu werden. Und der Halterner Stausee ist immer gut mit Wasser gefüllt. Und aus der Risikobewertung geht hervor, dass hier ein mäßiges Risiko besteht, überhaupt da Folgen von Wassernotstand zu haben. Weil im Notfall kann ja auch Wasser aus dem Dortmunds-Ems-Kanal mit in den Halterner Stausee wieder hineingepumpt werden.
Das ist ja der große Vorteil, dass wir eine alte Bergbauregion sind. Der Bergbau brauchte Unmengen von Wasser und dementsprechend wurden halt die ganze Infrastruktur ist halt dementsprechend immer noch vorhanden und wird halt mittlerweile nur anders genutzt. Und deswegen haben wir hier nicht so die Probleme wie in anderen Regionen, wo die Leute tatsächlich dann gucken müssen, oh, das Wasser wird knapp. Also das gab es ja in Deutschland durchaus auch schon mal, aber da sind wir hier im Ruhrgebiet eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie wirkt sich das jetzt auf des Deutschen liebstes Gemüse aus, nämlich den Spargel? Da die Saison fängt ja so nach und nach jetzt langsam an.
Trockenheit kann ich ehrlich gesagt wenig sagen. Ich habe heute noch mit den drei Spargelbauern, Dirk Große Streuer vom Brunnenhof, Christoph Heine vom Heinehof und Jan-Hendrik Schulte-Scherlebeck vom Spargelhof Schulte-Scherlebeck gesprochen. Für alle drei war eher das Problem, dass die vergangenen Nächte zu kalt waren.
Ah.
Das heißt, die Kälte hat da das Spargelwachstum ein bisschen gehemmt. Deswegen starten sie jetzt ein bisschen später in die Saison als ursprünglich prognostiziert. Also beispielsweise Jan-Hendrik Schulte-Scherlebeck hatte mir gesagt, der hat am vergangenen Wochenende mit dem Verkauf zwar angefangen, musste allerdings viele Kunden enttäuschen, weil einfach nicht genug Spargel da war. So, und aber die gute Nachricht für alle Spargelliebhaber ist, spätestens jetzt am nächsten Wochenende soll es losgehen, auch mit ausreichenden Mengen, als dass keiner mit leeren Händen nach Hause gehen müsste.
Also schon mal die Sauce Hollandaise bereitstellen,
es ist bald soweit. Genau, der Schinken, der Kochschinken kann auch schon eingekauft werden.
Immerhin. Behalten wir natürlich im Blick, wie sich sowohl der Spargel als auch das generell in der Landwirtschaft entwickelt. Und wir werden, das kann man glaube ich schon sagen, irgendwann demnächst auch mal Matthias Klar zu Gast haben.
Wir hoffen. Also genau. Er war nicht abgeneigt, tatsächlich mal hier in unser feines Studio zu kommen. Und dann kann man mal ausführlicher darüber reden, wie es denn mit dem Wald in Herten aussieht.
Genau. Der kann auch zum Schlosspark noch so ein bisschen was sagen und so generell gibt es da so einige Themen, über die er sprechen kann, weil der kümmert sich nicht nur um die Bäume an sich, sondern da steckt da durchaus mehr dahinter, aber dazu dann, wenn es soweit ist, mehr. Ja, und dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, was auf der einen Seite nicht erfreulich ist, auf der anderen Seite irgendwie dann doch. Und zwar geht es um, Volksfeste, Feierlichkeiten in der Stadt und wie da mit dem Thema Sicherheit umgegangen wird. Der Blumenmarkt beispielsweise, der am 18. Mai stattfinden wird in der Herthener Innenstadt, ist man jetzt am Sicherheitskonzept dran. Ich meine, wir haben in den letzten Monaten leider mehr als nur einmal Fälle gehabt, wo halt irgendwer in eine Menschenmasse gerasselt ist und leider auch Menschen getötet hat und stark schwer verletzt hat. Und dementsprechend sind die Sicherheitsvorkehrungen jetzt nach und nach nochmal verschärft worden. Und das bedeutet halt auch, dass so eine ganz fröhlich positive Veranstaltung wie der Blumenmarkt auch im Schatten davon steht und dementsprechend Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind. Wenn die jetzt verschärft werden, heißt das, die Veranstalter müssen selber dafür sorgen. Da ist jetzt nicht, dass irgendwie der Staat sagt, ja, hier habt ihr, sondern da muss sich jeder selber drum kümmern. In Herten ist das zum Glück so, dass die Stadt da Hand in Hand mit den meisten Veranstaltern geht und sagt, wir helfen euch. Ganz konkret geht es jetzt zum Beispiel darum, dass der zentrale Betriebshof dann Müllwagen bereitstellt, die Zufahrten blockieren können. Da wurde dann schon gesagt, ja, ein Müllwagen reicht aber vielleicht nicht aus, weil wenn einer mit einem großen schwerbeladenen LKW da durchrasseln will, dann hilft dieser eine Müllwagen auch nicht. Und da hieß es ganz trocken nur, dann stellen wir halt zwei dahin. Also man ist da sehr praktikabel unterwegs, sage ich jetzt mal, und sagt, ja, dann machen wir das halt. Hauptsache, diese Feste können auch stattfinden, weil die Alternative wäre ja, die Feste abzusagen. Das haben wir in anderen Städten jetzt zum Teil auch schon erlebt. Und in Herten versucht man es zumindest. Du hast aber vorhin schon so, wir haben uns natürlich vorher so ein bisschen drüber unterhalten schon, du hast einen so einen Problemfall oder möglichen Problemfall schon genannt, wo es nicht ganz so einfach werden könnte. Stichwort Westerholt.
Ja, genau. Also einfach wird es, glaube ich, auch auf dem Blumenmarkt nicht, weil da ist auch die Frage, wo stellt man die Fahrzeuge dann da überhaupt hin und gibt es da überhaupt Beschleunigungsstrecken, dass die Autos auf dieses Tempo kommen könnten oder LKW. Und in Westerholt ist es genau das Gleiche, weil da findet ja ein großes Sommerfest jedes Jahr statt. Und das befindet sich ja dann auf der gesamten Bahnhofstraße. Also das ist ja die zentrale Einkaufsstraße in Westerholt. Und da gibt es insgesamt 9 Straßen, Zufahrtswege, die berücksichtigt werden müssen. Also 7 Nebenstraßen und 2 Hauptstraßeneingänge. Und da muss der Veranstalter, so hat er mich heute informiert, ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen, muss er für jeden Einfahrtsbereich quasi eine Lösung parat haben, wie er da das Ganze absichert.
Das ist also nicht mal eben gemacht, ne? Also nicht nur ein LKW ist da unbedingt jetzt die Lösung, ne?
Ja, doch. Es ist schon tatsächlich, wenn es dann soweit ist, von Müllwagen auch die Rede, aber eben nicht an allen Strecken. Bei den Nebenstraßen kann man das eventuell auch anders absichern, aber bei den Hauptzufahrtswegen, zum Beispiel bei der Einmündung in die Bahnhofstraße, da müssten dann tatsächlich auch 2 Müllwagen stehen, um komplett abgesichert zu sein. Aber der Veranstalter sagt auch ganz klar, da ist er noch mit dem Ordnungsamt im Gespräch und da muss man erstmal zusehen, wie das dann am Ende aussieht. Die Beratungen dazu sind gerade erst am Anfang. Keiner weiß genau, worauf es hinausläuft und ob das Ganze überhaupt finanzierbar ist.
Ja, man darf nämlich auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur mit den Fahrzeugen oder irgendwelchen Barrikaden getan. Gerade bei den LKW, da müssen natürlich auch dann Leute drin sitzen, weil wenn dann mal irgendwie ein Notfall ist, ein Rettungswagen muss durch oder die Feuerwehr direkt oder Polizei, dann muss dieser Wagen natürlich zur Seite gefahren werden, weil wenn man alles blockiert, dann kommen sonst auch die Rettungskräfte nicht durch. Deshalb musst du immer für jedes Auto noch jemanden haben, der quasi sofort reagieren kann. Und da sind natürlich Personalkosten auch, die dahinter stecken und ja, wissen die meisten Leute ja, Personalkosten sind meistens die, die alles nach oben treiben. Ja, darf man halt auch nicht unterschätzen. Und hinzu kommt so, Barrikaden sind ja auch nicht so billig, nicht so einfach und auch nicht überall umsetzbar, kommt ja auch noch hinzu. Also wenn man jetzt von irgendwelchen Pollern, Betonklötzen oder was auch immer spricht. Ich war vor ein paar Wochen, war ich in Berlin und war unter anderem am Breitscheidplatz auch, an der Gedächtniskirche. Da hat man das ja mittlerweile oder halt nach dem Attentat so gelöst. Die haben halt drumherum wirklich komplett alles abgeriegelt. Du kannst als Fußgänger, musst du quasi, das ist wie bei so einem Konzert, wenn man da in diese durch diese Schleuse am Eingang geht mit diesen ganzen Gattern links und rechts. So ähnlich sieht das aus wie, ja, als wenn ein Konzert stattfinden würde. So ist es abgesperrt halt mit Betonklötzen und so weiter. Und es sieht schon seltsam irgendwie aus. Und man muss halt, wenn man nicht gut zu Fuß ist, tatsächlich auch ein bisschen kraxeln, sage ich jetzt mal. Dann ist es für Leute mit Rollator oder so auch nicht so gut, da drüber zu kommen. Nur so als Beispiel mal dafür, dass es halt auch nicht unbedingt eine Patentlösung gibt. Und ja, wenn man jetzt keine LKW dahinstellen kann, die anderen Lösungen auch nicht unbedingt so ganz pralle sind.
Genau, also es kommt ja auch noch hinzu, dass also die Müllwagen, die müssen ja quasi mit Personen besetzt sein, damit die im Notfall die Fahrzeuge wegfahren können. Weil das sind Rettungswege, auf denen die stehen. Deswegen spricht man da von variablen Barrieren im Prinzip. Und wenn das halt so ist, dass ein Notfall passiert, brauchst du quasi für jede variable Barriere auch wieder ein Konzept. Was denn dann passiert? Wohin fährt denn dieses Müllfahrzeug dann weg? Und welches fährt zuerst? Und wo werden die dann abgestellt in dem zwischenzeitlichen Raum? Das muss alles mit bedacht werden und konzeptionell muss es ausgearbeitet werden. Das ist alles nicht so einfach. Also für dieses Sommerfest in Westerholz sagt der Veranstalter ganz klar, es könnte sein, dass die das nicht so ganz genau hinbekommen und es auf der Kippe steht. Also er will sich da nicht so genau festlegen und also nicht die Hoffnung verbreiten, dass es stattfinden könnte, aber auch nicht die negative Nachricht verbreiten, dass es eventuell ausfällt. Es ist alles noch offen.
Aber man arbeitet zumindest dran und ja, ist offenbar auch nicht alleine. Also da arbeiten
genau,
mehrere Leute.
Genau, das Ordnungsamt drin. Unterstützt die mit Rat und Tat, steht man denen beiseite. Das ist ja auch ein Problem, was die Stadt lösen möchte. Ne?
Ja,
ich meine, Stichwort Blumenmarkt, also da ist sie auch mit drin. Da ist auch das Interesse groß, den stattfinden lassen zu wollen. Aber wie nur können, ne? Das ist eben die Frage.
Man muss ja auch immer dazu sagen, so eine Stadt sollte ja auch, oder so eine Stadtverwaltung sollte ja auch Interesse daran haben, weil es lockt ja Leute nicht nur aus der eigenen Stadt an, es lockt Leute aus anderen Städten an. Es ist auch so ein bisschen, ich sag mal, in Richtung Lebensqualität, ne? Wenn man jetzt hier hinzieht in unsere Region und dann sich die Städte alle anguckt, wo kann ich denn hinziehen? Ist natürlich ein Pluspunkt, wenn dann so eine Stadt wie Herten auch sowas zu bieten hat.
Ja.
Anstatt zu sagen, nee, bei uns finden solche Veranstaltungen gar nicht mehr statt, weil wir können die Sicherheitsvorkehrungen nicht umsetzen. Ich meine, auf Dauer muss man sich da sicherlich auch noch andere Sachen überlegen, wie zum Beispiel automatische Poller. Also jetzt nicht diese rot-weißen, die man so kennt, sondern diese großen, dicken aus Stahl, die dann aus dem Boden hochfahren können. Sowas ist ja, glaube ich, auch schon mal überlegt worden, zumindest so als erste Idee, wie man die Innenstadt besser abriegeln könnte. Ich weiß, in Mal überlegt man es auch, aber es ist halt so etwas, ja, das muss beantragt werden, gebaut werden, das kostet wieder Geld, ist nicht von jetzt auf gleich umzusetzen, aber auf Dauer wahrscheinlich eine Lösung, die wir an vielen Orten sehen werden.
Mit Sicherheit, klar.
Bei Zeche Ewald ist das nicht so ein großes Problem, oder?
Es geht, da gibt es tatsächlich nicht so viele Zufahrten und die haben von vornherein auch schon, glaube ich, ein bisschen Wert drauf gelegt, dass man nicht von überall da drauf kommt mit Fahrzeugen. Mhm. Also du kannst zwar auf die beiden Ebenen, man hat ja so die obere und untere Ebene rund um den Förderturm, der Doncasterplatz, so heißt er, der erstreckt sich ja über eine ziemlich große Fläche und manches kannst du befahren, manches ist dann schon wieder ein bisschen enger, da würde ich bezweifeln, dass du da irgendwie Geschwindigkeiten draufkriegst, die jetzt bedrohlich würden. Aber auch da wird man gucken müssen, dass man sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nachbessert. Aber ich weiß, dieser Durchgang am Motor 59 zur unteren Ebene quasi, ich meine, da sind sowieso schon so Betonklötze irgendwie hingebaut, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich bin mir erstmal nicht sicher, aber alleine, um auf den Doncasterplatz zu kommen, zur Ewaldstraße hin stehen Bäume. Ja. Da ist es ohnehin schon recht gut geschützt. Die andere Zufahrt über die Albert-Einstein-Allee, also am Steelpark vorbei, die dann einmal rundherum führt, ist, denke ich mal, auch recht gut zu sichern. Direkt von der Ewaldstraße aus wird zum Teil auch schon immer bei größeren Veranstaltungen da gesperrt. Also da lässt sich es mit Sicherheit auch gut machen. Und zum Doncasterplatz selber gibt es dann ja eigentlich auch nur eine kleine Zufahrt, auch von der Ewaldstraße aus, die dann im Notfall auch ganz gut dicht gemacht werden könnte. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Halde Hohe Wart als natürliche Barriere schon.
Das ist, also, das ist genial da oben, ne? Da kommt kein Auto hin.
Ja, doch, es kann schon, aber da ist die Zuwald unterhalb Pöllern wirklich schon gesperrt. Da müssen die erstmal weg, um da hochzukommen. Also das Gelände ist wirklich schon recht gut geschützt.
Das ist dann schon mal ein Vorteil. Und bei Schlägel und Eisen sieht es ähnlich aus, glaube ich. Also ich meine, du würdest mit dem LKW noch nicht mal durch die Zufahrt kommen, muss man auch ganz klar sagen, so lustig, dass sich das vielleicht anhört. Ganz kurz zur Erinnerung, es gab ja den Fall vor ein paar Jahren, da ist, man muss unter einem Gebäude durch, um auf das Gelände zu kommen und da ist einer mit einem zu großen Wagen durchgefahren, hat einen Teil des Gebäudes beschädigt, dann war diese Zufahrt lange Zeit zu, man musste so eine Behelfszufahrt dann nutzen, was halt auch sehr schmal und steil bergauf ging irgendwie, war alles nicht so dolle und ja, aus der Sicht gesehen, Schlägern und Eisen ist von sich aus schon ganz gut abgesichert, glaube ich. Da stellt sich die Frage dann eher weniger, zumal da jetzt auch nicht so viele von diesen riesigen Veranstaltungen stattfinden. Das kommt auch noch hinzu.
Dann hätten wir den Kunstmarkt noch im Schlosspark.
Im Park, genau. Aber in den Park kommst du ja auch nicht so einfach rein mit einem großen Fahrzeug. Das ist ja.
Aber ein, zwei Stellen gibt es da schon und wenn da eine Lösung gefunden wird, auch mit diesen großen LKW oder Müllfahrzeugen, dann ist das, glaube ich, dann auch machbar. Man müsste quasi sich nur zu dieser Lösung entscheiden, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, immer so der kritische Punkt, bis sich dann vor allen Dingen die Politik, die ja da auch wieder eine Rolle spielt, bis die sich mal einig sind. Das kann dann immer ein bisschen dauern. Das kann sich dauern, genau. Das ist ein guter Ausdruck.
Übrigens, eine Veranstaltung möchte ich noch nachreichen. Ja. Da wurde mir heute gesagt, dass die auf jeden Fall stattfinden wird. Das ist nämlich das Kinderfest in Westerholt.
Ja,
das findet schön. Nämlich da auf dem Marktplatz statt. Und da gibt es nicht so viele Gefährdungsbereiche, sodass das relativ gut abzusichern sei. Mhm. Wie gesagt, sagt der Veranstalter. Und da ist also mit großer Wahrscheinlichkeit von auszugehen, dass das am 25. Mai stattfinden wird.
Ja, das ist doch wunderbar.
Worüber wir dann natürlich auch berichten werden.
Ja, natürlich. Deshalb nochmal der Hinweis, schaut auf unsere Website. Wir sind immer nah dran, wie früher unser Slogan war. Vor allen Dingen mit Livestreams und allem, also nicht nur in Textform, wie man es von ganz früher kennt. Also wer unser digitales Angebot noch nicht kennt, auf jeden Fall mal drauf gucken. Ansonsten, mit Blick auf die Uhr, sind wir schon wieder durch für heute. Das ging schnell, meine Güte. An euch der Hinweis da draußen, natürlich, wie immer, haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse, an die ihr uns schreiben könnt, wenn es ganz klassisch per E-Mail sein soll. Ansonsten gerne auch bei Facebook und bei Instagram oder natürlich auch in eurer Lieblings-Podcast-App, wenn ihr da kommentieren wollt, tut das gerne. Lasst auch gerne eine Bewertung da, das hilft uns auch, sagt's gerne weiter. Und sagt uns natürlich auch gerne, wen ihr noch gerne hier als Gast sähet. War das Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt uns, wen wir mal einladen sollen. Und dann werden wir das natürlich auch beherzigen. Und ansonsten euch beiden vielen Dank. Danke, André. Danke, Harald.
Ich danke auch.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Genau. Tschüss. Schönen Tag.